Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen bei der Datenschutzplauderei. Ich freue mich, heute zwei Spezialgäste begrüßen zu dürfen. Spezialgästinnen, wie man vielleicht auch sagen kann. Das sind Karin Mülchi und Anais Frank. Sie kommen von der Bridge Legal Group. Über das werde ich mit Ihnen reden. Zuerst mal aber ein herzliches Willkommen. Schön, sind ihr dabei. Schön, nehmen wir euch Zeit.
Hallo Martin.
Hallo Martin. Danke vielmals für die Einladung. Wir freuen uns, heute da zu sein.
Sehr gern. Wie kommen wir überhaupt auf das heutige Thema? Anais habe ich bei den Privacy Drinks in Zürich kennengelernt. Sind wir ins Plaudern gekommen. Ich habe dann nachher mal eigentlich so ein bisschen geschaut, weil ich habe den Namen so ein bisschen Bridge Legal Group zu meinem Kopf gehabt, nicht so recht gewusst, was sie machen. Haben natürlich eine Homepage, haben ein LinkedIn-Profil. Mein Auge ist dann vor allem auf den Claim gestoßen: Beratung und Unterstützung bei der Auswahl und Implementierung der idealen Rechtssoftware für Ihr Unternehmen. Das ist etwas, was ich gefunden habe. Es gibt auch noch ganz viel mehr auf dieser Website und dann mache ich schaut, was ihr beide so postet und euch sonst äussern. Legen wir doch mal los. Wer jetzt Bridge Legal Group und auch Bridge Legal Tech noch nicht kennt, wo würde man anfangen? Wie führt ihr euch einführen?
Ich glaube, da würde ich gerne starten, Martin. Bridge Legal Group habe ich anfangs von diesem Jahr gegründet. Und zwar ist es eine Gruppengesellschaft. Es hat zwei Gruppen. Zum einen ist Bridge Legal Services. Die bietet klassische Rechtsdienstleistungen an, vor allem im Bereich Vertragsrecht, Corporate und M&A. Und dann gibt es natürlich die Bridge Legal Tech, die du schon erwähnt hast. Die Gesellschaft ist stark im Aufbau von der Anais und mir. Und da geht es darum, dass wir unseren Kunden bei der Auswahl und Implementierung von Rechtssoftware helfen. Und wie ist es zu dieser Gesellschaft gekommen? Das ist ein bisschen aus der Geschichte heraus, aus der Not eine Tugend machen. Und zwar bin ich bei meinem letzten Arbeitgeber damit betraut gewesen, das Rechtsdepartement zu digitalisieren. Und habe das natürlich gemacht neben meiner normalen Tätigkeit im Operativen und bin da natürlich recht überfordert gewesen und habe gemerkt, dass das ein riesen Aufwand ist. Zum einen, weil es natürlich ganz viele Anbieter gibt, wenn man nicht ganz weiß, was überhaupt zu einem passt, was man braucht und was geeignet ist. Und habe aus dem also gedacht, ja, es wird sicher noch andere Unternehmen geben, die mit diesem Thema sich auseinandersetzen in den nächsten Jahren.
Ja, genau. Und eben so ein bisschen zu der Frage, Bridge Legal Tech, wer sind wir, oder? Eben Karin, ich. Also Karin ist CEO von Bridge Legal Tech, ich bin COO. Ich bin Juristin, zweisprachige Juristin und habe einen sehr grossen Allrounder-Background. Und wir werden aber noch unterstützt von unseren Talenten. Wir arbeiten sehr gerne mit Experten zusammen, die spezialisiert sind. Einerseits mit unseren Legal Tech Engineers. Die haben eigentlich einen juristischen Background, sind zum Teil auch Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, die sich aber auf digitale Transformation im Rechtswesen spezialisiert haben. Auf der anderen Seite haben wir unsere Legal Tech Developers, unsere IT-Experten, AI-Experten, Cybersecurity-Experten. Im Moment arbeiten wir etwa mit 12 verschiedenen Personen zusammen und zusammen bilden wir eben so effektive Teams, die unsere Kunden unterstützen können in der digitalen Transformation.
Ja, das klingt super spannend. Ich habe bei euch beiden gesehen, ihr habt einen sehr breiten Hintergrund, auch schon vieles gemacht. Ich habe gesehen, wir haben gewisse Gemeinsamkeiten. Anais zum Beispiel, wir beide haben mal bei Bär und Karo geschafft.
Ja, genau.
Oder bei der Karin habe ich gesehen, du hast auch einen HSG-Abschluss und hast viel länger als ich M&A gemacht.
Ja.
Das ist also eine, finde ich, sehr...
Badge of Honor.
Ja, genau, genau. Also finde ich noch spannend auch, wenn man das sieht. Wenn wir noch beim Bridge Legal Tech bleiben, wer sind denn so eure Kundinnen und Kunden oder auch potenzielle Kundinnen und Kunden? Du hast gesagt, eben so eine Rechtsabteilung. Karin, du hast, glaube ich, zuletzt bei einem grösseren Unternehmen geschafft. Ist das letztlich so eine Zielgruppe?
Es ist natürlich schon eine Zielgruppe, weil es braucht natürlich auch ein gewisses Budget, um Legal Tech zu implementieren und auch damit es Sinn macht. Viel geht ja darum, Workflows zu automatisieren und auch das Leben von einem Legal Department oder der Legal Counsel per se einfacher zu machen. Darum ja, aber es gibt eigentlich kein Limit gegen unten oder gegen oben. Wir möchten da eigentlich auch nicht zu fest einschränken. Aber was wir natürlich auch sehen, sind Kanzleien, die wir auch gerne unterstützen, die vielleicht eben nicht einen eigenen Legal Tech Engineer haben oder einen CTO und wo durch das einfach auch auf Hilfe von außen angewiesen sind.
Könnte man sagen, es ist eine Budgetfrage vor allem.
Es spielt sicher eine Rolle. Wo spielt das Budget nicht eine Rolle?
Ja, das ist so. Aber ich würde ein bisschen weitergehen und sagen, also ich sage gerne, dass wir so ein bisschen Legal Engineering as a Service anbieten, oder? Oft die ganz grossen, du hast Bär und Karrer genannt, die haben einen super internen Legal Tech Engineer. das haben nicht alle, oder? Nicht alle grossen Kanzleien, nicht alle haben die Ressourcen und wir bieten das eigentlich an. Und zwar haben wir eine flexible Lösung für das, oder wie es dann gerade passt für den einzelnen Kunden. Wir können auch für kleine, ganz kleine Kanzleien mal eine kurze Analyse machen, schauen, wie es bei ihnen aussieht, oder? Wir fangen immer bei allen Kunden mit einer Bedürfnisanalyse an, wo wir anhand von strukturierten Interviews versuchen herauszufinden, wie geschaffen wird, was die Bedürfnisse sind. Wir schauen auch, wie die bestehende Infrastruktur ist und machen dann einen Vorschlag und helfen in der Implementierung. Und das kann man natürlich immer anders gestalten, je nachdem, wie gross der Kunde ist.
Bei dieser Software, was ist denn heute so typisch? Also auch so die Frage, ist das On-Premise, ist das heute Software as a Service, Cloud in Anführungszeichen, kann man das so bestimmen?
Ich würde es nicht so bestimmen, weil eben, es ist sehr individuell, aber grundsätzlich ist natürlich schon in Richtung Cloud ist schon erkennbar und Software as a Service, ja.
Und so vom Markt her, ich hätte jetzt auch das Klischee, dass die Anbieter häufig aus den USA kommen, aus dem Ausland mindestens. Ihr schüttelt den Kopf, stimmt das Klischee in dem Fall nicht?
Nein, Martin, das ist aber auch so ein bisschen, das ist das, was mein Steckenpferd ist und was ich mit grosser Passion mache, ist eben die Marktanalyse. Und wo ich wirklich immer wieder, wir haben ja eine Market Map, wo man auf unserer LinkedIn-Seite von Bridge Legal Group herunterladen kann, wo wir wirklich den Swiss Legal Tech Markt monitoren. Es gibt viele Player in der Schweiz. Wir schauen auch wirklich, wer kommt da neu dazu, was entwickelt sich und wie. Und die ist wirklich immer up to date. Da muss ich aber wirklich sagen, es ist nicht nur US. Die Schweizer Städte sind auch sehr, sehr innovativ und sehr gut vertreten, ja.
Aber wie viele von diesen Angeboten sind genuin schweizerisch und tun nicht letztlich doch wieder über APIs und so auf die amerikanischen Angebote zugreifen? Also sag, gerade im Bereich AI ist ja in Europa und auch in der Schweiz jetzt direkt, sage ich mal, nicht so viel rum. Das sehen auch all die den AI-Act umsetzen müssen. Dort stoßt man dann sofort an der Schnittstelle von KI und dem Datenschutz halt immer auf die gleichen Anbieter, zum Teil sich mit Ablegern in Europa. Aber das ist das Problem, das man doch häufig sieht.
Das ist auch Teil von unserer Arbeit. Also wenn wir die unterschiedlichen Legal Tech Tools anschauen und unsere Market Research machen, dann schauen wir auch genau solche Themen an. Also wir schauen sicher, ist das Unternehmen in der Schweiz gegründet worden oder ja oder nicht und welche Technik dahinter wird genutzt. Wir prüfen auch die Sicherheit. Für das haben wir auch einen Experten, der nur schaut, dass gerade im Einsatz von KI, dass das wirklich auch geschützt ist und sicher ist. Ja.
Was mir in diesem Bereich so ein bisschen auffällt, ist, dass es zwei Gruppen von Angeboten gibt. Es gibt so ein Angebot, wo ich selber auf die Homepage gehen kann. Kann ich Klick-Klick machen und kann ich das Tool auch selber ausprobieren, wenn ich will. Zum Teil zeitlich beschränkt, unentgeltlich, zum Teil gegen Bezahlung. Und dann gibt es ganz viele Anbieter, egal ob klein und gross, egal vom Zielpublikum, wo irgendwie so ein Button ist, ich soll mich da melden. Und dann meldet sich so vom Klischee her irgend so eine schmierige Marketingperson bei mir, die dann im Wesentlichen meine Zahlungsbereitschaft will ermitteln und mir dann vielleicht so ein Angebot irgendwie macht. Kennt ihr das?
Ja, also mein Terminkalender ist sehr fest gefüllt mit Demo-Versionen. Ich muss aber sagen, ich habe oft positive Erfahrungen gemacht. Nicht so den Sales-Call gehabt, sondern wirklich, ja, ich bekomme dann die Gelegenheit, die Tools wirklich zu prüfen, zu verstehen, was sie genau anbieten, Fragen zu stellen. Und es wird dann relativ schnell sehr technisch. Aber das ist eben natürlich etwas, was wir anbieten, oder? Dass wir die Arbeit abnehmen, weil es gibt viel zu tun, es gibt viele Fragen zu stellen. Und was auch wichtig ist, man muss auch eigentlich zuerst wissen, was man überhaupt sollte fragen, worauf kommt es wirklich an. Und da haben wir einen riesen Fragekatalog, wo wir natürlich immer dann, ja, schauen, dass das gefragt ist, damit wir wissen, was das Tool eigentlich zu bieten hat.
Karin, du hast gelacht, als ich die Frage gestellt habe mit der Art von Anbieter. Wie siehst denn du das?
Ich meine, es ist halt einfach im Moment, es gibt so viele Anbieter und das ist eben, genau, Dani ist jetzt korrekt gesagt, ich meine, das ist natürlich Teil von unserem Job, um herauszufinden, welche überhaupt seriöse Anbieter sind und wo wirklich überhaupt etwas dahinter steht. Das ist wirklich im Moment nicht alles Gold, was glänzt, weil es halt einfach eine Bubble ist.
Wie beurteilen die das Angebot von Startups? Ich meine, euer Unternehmen ist natürlich noch sehr jung, aber gerade im Softwarebereich bei KI sowieso gibt es ja viele Startups.
Mhm.
Ich stelle die Frage, weil ich dort immer solche Bedenken habe, oder? Weil viele Startups sind primär gebaut, um früher oder später übernommen werden. Und wenn ich dann dort User bin, dann habe ich so ein Problem, dass das Angebot vielleicht eingestellt wird, weil einfach so ein Know-how eingekauft wird. Oder ich habe das Problem, dass ich plötzlich bei einem ganz grossen Anbieter, vielleicht auch an einem anderen Ort auf der Welt bin, wo für mich dann gar nicht mehr passt.
Ja, das Risiko besteht und das ist etwas, wo ich schon sehr früh aware bin. Das ist mir auch passiert, als ich noch in der Wirtschaftskanzlei gearbeitet habe. Es ist auch nochmal ein anderes Mal passiert mit einem Tool, mit dem ich es zu tun hatte. Und ja, das Risiko besteht, aber es ist schwierig, das zu antizipieren. Mhm. Und es ist natürlich schon so, wenn man ein Startup auswählt, wo man ein bisschen merkt, ja, die bauen einfach auf und haben schon eine Exit-Strategie, dann kann das natürlich schon sein, dass in 5 Jahren das Angebot verschwunden ist und man plötzlich einfach dasteht ohne eine Lösung. Also das ist, finde ich, immer ein sehr wichtiger Punkt und das ist sicher auch immer etwas, wo der Konsument oder der Verbraucher muss bei der Entscheidung für ein Tool im Blick behalten, ja.
Ja, beim Startup, eben du sagst, es kann auch einfach nicht mehr nur sein, weil es halt finanziell nicht aufgeht. Also man hat ja leider keine Erfolgsgarantie, wenn man unternehmerisch tätig ist, gerade in so einem Bereich. Das denkt mir eigentlich klar. Was mich dann würde interessieren, es kommt jemand zu euch, stelle ich mir vor, ihr könnt da prüfen, oder was passt und so weiter. Wie geht ihr mit dem Faktor Mensch um? Und da frage ich natürlich vor allem wieder ein Klischee vielleicht mit Blick auf Juristinnen und Juristen, Anwältinnen und Anwälte. Ja, jetzt haben wir das Tool ausgewählt, aber jetzt müsst ihr das verwenden. Beschäftigt euch das auch? Weil eben das Klischee ist so, dass die Juristinnen und Juristen, ja, die sind nicht so flexibel. Gerade wenn es neue Software oder so gibt, dann muss man häufig alles einzeln erklären, dass sie das nutzen. Vielleicht durchaus berechtigt. Man ist in erster Linie vielleicht Rechtsfachperson und nicht irgendwie IT-Userin, IT-User, ja.
Das ist die grösste Challenge eigentlich und das ist auch die, die ich bei der Implementierung jetzt im Inhouse-Department am herausforderndsten gefunden habe. Und wo ich auch in Bezug auf unsere Arbeit jetzt going forward eigentlich das Wichtigste finde. Und zwar ist das Change Management zum einen. Das heisst, alle von Anfang an einbeziehen, frei einbeziehen. Das ist das mit den Interviews, die Anais erwähnt hat. Und auch beim Einbinden bei der Auswahl nehmen. Und das andere ist ein bisschen Expectation Management. Vor allem vielleicht auch bei der älteren Generation, zum mal sagen, ja, das nimmt doch jetzt nicht komplett Arbeit ab. Aber es hilft und wie man es halt muss verwenden. Und dann das dritte Thema ist auch wirklich die User Adaptability. Also, dass das dann auch wirklich Tag für Tag genutzt wird von der Anwälte, das muss man halt auch monitoren, da muss man die Leute auch schulen, da muss man vielleicht auch dann in-house irgendwie Working Groups haben, wo man ein bisschen Erfahrungsaustausch hat und wo man sich gegenseitig dann auch ein bisschen zu wissen wieder zuspielt und ein bisschen eine Weiterbildung oder ein Austausch da ist. Und wenn das nicht so da ist, dann ist es schwierig, weil dann kann es wirklich sein, dass man eine Lösung kauft, die einfach da steht, dass man den Rolls-Royce in der Garage hat, aber dann nicht fährt, oder?
Genau, und was natürlich bei uns auch sehr wichtig ist, wir sind selber, also ich bin Juristin, Karin ist Rechtsanwältin, unsere Legal Engineer haben alle einen juristischen Background. Das heisst, wir verstehen Juristen. Und wir sind nicht einfach irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung haben von der Branche, sondern wir kommen aus dieser Branche. Und darum können wir auch gut, oder? Bridge Legal Tech, we bridge the gap between Tech and Legal. Das ist genau unsere Aufgabe, das zu vermitteln. Und Karin hat zwar das Change Management angesprochen. Da ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch Strukturen schafft, wo das incentiviert, wo man belohnt wird dafür, wenn man als Mitarbeiter in einer grossen Rechtsabteilung oder in einer Kanzlei dann auch die KI besser nutzt und das auch gut lernt.
Die Bridge, was würdet ihr sagen, bis jetzt mit den ersten Erfahrungen von diesem Jahr, wie gut funktioniert das für euch?
Ich würde sagen, aus meiner Sicht bislang nur Erfolgserlebnis. Es ist natürlich eben, es ist eine Gruppe. Mit der Tech haben wir jetzt erst später im Jahr gestartet. Also kann man noch nicht mal von einem Jahr sprechen. Und da möchte ich auch gerne Anais CEO zu Wort kommen. Aber ich würde sagen, es ist, wie es auf dem Markt aufgenommen wird, besonders die Dienstleistung im Tech-Bereich, die wirklich unique ist und wo ich wirklich so das Gefühl habe, dass ich mir die einzige Schweiz, die das wirklich mit dieser Kompetenz, diesen Qualifikationen und diesem Hintergrund können anbieten können, ist sehr positiv.
Also ich glaube, also es ist eine grosse Nachfrage da. Das ist das, was ich feststellen will. Man sieht, es war so ein Hype da gewesen, wo ChatGPT plötzlich da war und KI ist jetzt für alle zugänglich gewesen, oder publicly available. Es hat es schon lange gegeben, aber jetzt haben es alle können nutzen. Und man hat halt gemerkt, dass viele so merken, hey, wir möchten gerne etwas machen, wir möchten Tech nutzen, automatisieren, effizienter arbeiten, aber wir wissen nicht wie. Und sie sind jetzt, also viele sind natürlich jetzt sehr froh, dass sie auf uns zukommen können. Und da Unterstützung bekommen in diesem Bereich und sich auf ihr Tagesgeschäft fokussieren können. Das ist meine Erfahrung bis jetzt, das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe. Also eigentlich nur positiv.
Das klingt sehr erfreulich. Jetzt, ich habe mich auf das Legal-Tech-Thema natürlich ein bisschen gestürzt. Ich möchte euch aber vielleicht auch noch ein bisschen Richtung Schluss von dem Gespräch nochmal fragen. Ja, eben, ihr habt gesagt, ihr macht auch noch anders. Man sieht das auch auf eurer Website. Zum Beispiel sehr interessant finde ich Channel Counsel as a Service, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, können wir jetzt ein bisschen böse sagen, dann ein paar Passwords, so zeit- und kosteneffizient und so weiter. Gut, man werden natürlich alle effizient sein, oder ich sage auch so effizient und sorgfältig wie möglich, aus der anwaltlichen Perspektive. Wenn ihr aus dem Publikum vielleicht noch rasch verraten, eben Legal Tech natürlich immer das grosse Thema, aber ja, vielleicht was so ein bisschen eure Oldschool-Dienstleistungen quasi sind.
Oldschool Dienstleistung General Counsel as a Service bietet eigentlich ein bisschen das, wo man als KMU so wirklich so ein bisschen braucht im Daily Business, ohne dass man sich jetzt eine teure Law Firm möchte extern dazu holen und ohne auch, dass man sich jetzt einen eigenen Anwalt würde anstellen. Und das bin vor allem ich, wie schon gesagt, ich habe Corporate M&A-Hintergrund und ich mache vor allem viel Vertragsrecht und bin dort sehr breit. Und meine Kunden in diesem Bereich sind vor allem gesellschaftsrechtliche, kommen vor allem mit gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen und vertragsrechtlichen, aber das ist auch sehr etwas spannend, weil das Unternehmen sie bei denen ich jetzt auch sehr tief Einblick habe und denen ich zum Teil auch, die wie auch auf dem Weg begleiten bei ihrem Wachstum und das ist ein sehr schöner Teil.
Ja, also eigentlich ist es ja sehr eng verwandt mit der Anwaltstätigkeit. Vielleicht einfach mit dem Vorteil, dass man nicht überreguliert ist.
Genau.
Also das ist ja wirklich ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, weil ich ja als Anwalt reguliert tätig bin, aber auch noch rechtliche Aktivitäten habe, die nicht reguliert sind. Da fällt doch die Differenz wieder auf. Und finde ich auch Unternehmen wie uns jetzt sehr interessant, also eure Bridge Legal Group, weil ich denke eben, das ist etwas offensichtlich an Bedeutung gewinnt. Also darum finde ich es auch lässig, dass es jetzt so positiv tönt von euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch Schlusswort haben und dann könnte man da für heute Schluss machen, denke ich.
Mit Bridge Legal ist unser Ziel ja eigentlich, dass wir eine Brücke bauen, darum auch Bridge. Wir möchten ein bisschen die Brücke bauen zwischen dem klassischen Anwaltsberuf und der Technologie. Und ich glaube, das macht das Leben sowohl von uns Anwälten und Anwältinnen als auch von unseren Klienten ein bisschen einfacher. Und das sollte eigentlich Ziel sein, oder das ist eigentlich das Ziel von Bridge Legal.
Und die sich für unseren Service interessieren, die sind da, die sind motiviert. Aber vielleicht noch ein Appell an Leute, die vielleicht noch denken, ah oh nein, Tech ist nicht so meins, KI etc. Ich würde einfach gerne alle ermutigen, offen zu sein und eben auch zu verstehen, dass es Angebot gibt wie unseres, wo wir sagen, wir helfen euch. Ihr seid da nicht allein, weil der Wandel passiert schnell, er ist rasch da und es ist sehr wichtig, dass man da einfach mitgeht mit der Zeit.
Okay, vielen Dank. Das war tatsächlich gemein, euch spontan ein Schlusswort anzuwerfen. Aber ich finde, das haben wir jetzt wunderbar gemeistert. Von dem her nochmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Für mich war es ein Aufschlussstrich. Also für mich jetzt nicht mehr nur ein Name, Bridge Legal Group oder Bridge Legal Tech, sondern ich habe tatsächlich verstanden, was ihr macht, wo ihr könnt helfen könnt. Und wenn es jetzt anderen vielleicht auch so geht und andere vielleicht auch denken, ja, mal mit euch beiden reden. Also in den Shownotes, dann tun wir eure Website verlinken, tun wir das LinkedIn-Profil verlinken. Und sonst muss man ganz altmodisch Google anwerfen oder ein bisschen weniger altmodisch, irgendwie Perplexity oder so, dann findet man euch. Vielen Dank und macht's gut.
Danke, Martin.
Danke vielmals, Martin. Ciao.